Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Happy Birthday to you, Tim.
Vielen lieben Dank.
Du bist 21 geworden heute offiziell. 21 Jahre jung.
Mal wieder
21.
Vielen lieben Dank, ja.
Das Schöne ist ja, du liebst den MSV Duisburg so sehr, du könntest ja an deinem Geburtstag sagen, nee, weißt du was, ich nehme mich raus, aber du liebst es so sehr, dich mit dem MSV Duisburg zu beschäftigen. Mhm. Es macht so viel Spaß, gerade jetzt im Moment. Hast du gesagt, nee, Podcast aufzeichnen mache ich trotz Geburtstag.
Ja, klar. Also
alles Gute an dieser Stelle nochmal.
Merci. Der MSV muss natürlich auch weiter in den Mündern und Ohren der Menschen bleiben, auch wenn es da momentan sehr, sehr schwierig ist. Und dieses kleine, schöne Projekt, das nehme ich natürlich auch gerne an meinem Geburtstag mit.
Ich finde das sehr stark, dass du trotz der Shitshow beim MSV Duisburg, der anhaltenden, nicht einfach sagst, weißt du was, ich habe einen guten Grund, dich die Woche allein zu lassen, Nils. Aber ich rechne dir das hoch an, möchte ich nur mal sagen. Und wir haben ja auch viel zu besprechen, denn wir haben am Wochenende ja was ganz Besonderes erlebt.
Zumindest für unser eins etwas Besonderes.
Wir
für manche
ja
andere ist das ja ganz normal offensichtlich.
Ja, wir sind aber nicht gehobene Gesellschaft.
Wir haben ja gar keine Ahnung vom schönen Leben.
Pöbel sind wir. Der Bodensatz.
Naja, also was, worüber reden wir? Wir hatten Business Seats im Spiel gegen Sandhausen. Dementsprechend haben wir erst diniert in der Business Loge, die, ja, muss man ja dazu sagen, ich meine, manchen Leuten jetzt hier, unseren Zuhörern, erzählen wir wahrscheinlich nichts Neues.
Nein.
Aber ne, das ist quasi die erste Etage über dem Zebra-Shop in der Mitte. Man sitzt dann in diesem schönen Glasbauch des Stadions, guckt auf den Parkplatz und isst whatever. Ich hatte diesmal lecker Hähnchenbrust. Das war wirklich wunderbar. Und dazu gab es dann die ganze Zeit Bier en masse. Das haben wir dann auch ausgenutzt.
Wir hatten, das muss man ja auch sagen, eine ganz neue Perspektive. Ihr wisst, wir stehen eigentlich in Block I. Hm. Eigentlich ist halt Krakauer und Bier so unsere, zumindest mein Way of Stadion Life.
Ja, bei mir ist es meistens entweder Bratwurst oder schön Currywurst, eins mit Pommes.
So, und klar, das war alles super fein ich bin auch nicht in Kutte da gewesen, muss ich zu Schande gestehen. Ich war mehr oder weniger zivil mit MS Cappy und MS Schal nur. Mhm. Aber was interessant ist, jetzt komme ich zum Punkt. Wir saßen halt direkt über der Trainerbank und haben das Spiel natürlich aus einer ganz anderen Perspektive auch mal verfolgen können. Und oh boy, was haben wir da für ein seltsames Gefühlsdurcheinander und auch ein seltsames Spiel gesehen, oder?
Ganz anders. Also ich finde, über die Perspektive allein zu gehen, ich finde es total komisch, sich das Spiel so von der Grasnarbe aus anzugucken. Wir saßen ja dann direkt hinter den Trainerbänken. Also wir hätten, wenn wir es gewollt hätten, ja die ganze Zeit in Kontakt treten können mit der Bank.
Unangenehm.
sehr unangenehm. Und jeder Becherwurf ist dann natürlich auch hat eine ganz andere Qualität. Ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Ne?
Absolut.
Also wenn man dann ein Bier in der Hand hat, überlegt sich, mein Gott. Überlegt man sich zweimal.
Aber wir konnten unsere Asozialität im Griff, ausnahmsweise im Zaum halten.
Wir konnten auch unsere Business-Jungs, die mit uns da waren, die zum unserem Verkauf gehören, unserem Verlag, die konnten wir auch halbwegs zügeln.
Es war auf jeden Fall eine witzige Erfahrung. Was ich nicht so witzig fand, zumindest in Teilen, war die Häme. Ich kann eine Sache sehr gut verstehen. Ich kann verstehen, und wir haben ja schon während des Spiels darüber diskutiert, wir geben das jetzt nochmal für euch wieder, ich kann verstehen, dass gerade die Ultras, die alles für den MSV investieren, und zwar nicht nur am Wochenende dann einen Tag mal, sondern jetzt letztendlich ja fast 24/7, die immer sich irgendwelche Aktionen ausdenken, die für Support in den letzten Käffern ja auch sorgen. Ja, also die alles mitfahren würden, egal wo der MSV jetzt am Ende landet, die immer hinter der Mannschaft stehen oder sie, wenn sie sich aufs Tor zubewegen, anfeuern. So. Die Mannschaft kommt raus und da hing schon das Ihr seid eine Schande für Duisburg-Banner. Mhm. Ne? Und ich glaube grundsätzlich, die Message darf man rüberbringen.
Ja, klar.
Die Message darf man rüberbringen. Ich finde es auch fast schon witzig, geil. Ich habe letzte Woche schon drüber geredet, haben wir ja drüber geredet mit Jörg, Geigenhumor finde ich gar nicht so schlecht. Ne? Also der MSV führt 2-0, es wird wieder gesungen, wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Mhm. Geigenhumor finde ich vertretbar. Ja, aber dann gab es ja den ersten Elfer, den Max Braune gehalten hat, als offensichtlicher neue Nummer 1.
Ja, aber das Spiel müssen wir gleich sowieso nochmal reden.
Und dann gab es wenige Minuten später einen Elfer für den MSV Duisburg, den Esswein verwandelt hat. Mhm. Und zumindest der harte Kern der Ultras hat sich halt, als Esswein sich den Ball genommen hatte oder auch schon vorher umgedreht und stand ja dann letztendlich mit dem Rücken zu dem Geschehen auf dem Platz, zu dem Elfer. Und das ist schon hart, ey. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich da hätte ich wahrscheinlich nicht mitgemacht.
Mhm. Okay.
Das wäre so wahrscheinlich meine Grenze gewesen.
Ich mache das ab und zu, weil ich einfach abergläubisch bin in manchen Momenten.
Bei Elfern.
Also.
Aber das war ja schon eine Botschaft.
Das war natürlich eine Botschaft. Genau wie das transparent am Anfang. Wir konnten das ja alles sehr gut betrachten, da wir ja eben unsere Plätze da an Höhe der Grasnarbe hatten. Das Spiel konnte man dadurch, fand ich, nicht so gut sehen.
Nee, ich finde Kurve auch schöner.
Also man hat mehr Überblick in der Kurve, aber das Treiben konntest du natürlich ganz sehr anders gut betrachten. Ne? Ja. Und du kriegst natürlich auch da das gesangstechnisch in deine Richtung geht, kriegst du auch viel mehr die Message mit.
Ja.
Und das war schon alles sehr feindselig, da gebe ich dir recht. Und ihr seid eine Schande für Duisburg. Wie gesagt, ich finde, wenn man sich sagt, wir hängen dieses Banner auf, dann zieht man es auch durch. Es war ja während des Spiels war es zwischendurch weg. Es kam am Anfang und am Ende.
Genau.
Gerade am Ende hat das sehr viel Unmut auch bei uns in der Umgebung, auf unserer Tribüne dann irgendwie ausgelöst. So von wegen, was soll das denn jetzt? Warum? Mhm. Ich finde ganz ehrlich, wenn man es aufhängt, dann muss man es auch durchziehen. Da beschwichtigt doch auch ein 3-1-Sieg nicht. Da muss man halt die Message durchziehen. Da finde ich es nur konsequent, dass man sagt, dann zieht man es auch auf. Mhm. Witzig ist aber die Geschichte, dass man dann als nicht ultra gerne Max Brauner auf dem Zaun gesehen hätte. Und das kriegst du dann nämlich nicht mit. Die ganze Zeit hätten wir jetzt Kurve Block I gestanden, hätten wir das Banner, ihr seid eine Schande für Duisburg, die ganze nicht Zeit gesehen. Nicht gesehen.
Ja.
Und wir hätten gesagt, warum kommt der denn jetzt nicht? Ne? Und dann gibt's dieses Bild, wie Max Braun auf die Kurve zukommt und dann ein bisschen paar Meter geht und klatscht, aber dann wieder geht. Ich glaube, dann kommt auch einer von den Ultras und sagt ihm auch,
ey, Kollege,
Zaun heute mal nicht, glaube ich.
Ja, so.
Das, glaube ich,
wir saßen weit weg, wir konnten natürlich nicht hören, worüber die geredet haben, aber es kam auf jeden Fall jemand vom Zaun und hat gesagt, ey.
Ne, aber es ist halt auch komisch, dann läufst du auf dieses, ihr seid eine Schande für Duisburg zu. Du
wirst gleichzeitig aber auf den Zaun gerufen, wahrscheinlich ja dann nicht von den Ultras, sondern von den Fans
drumherum. Genau, und das ist aber dieses, wo ich jetzt zum ersten Mal gemerkt habe, ach guck mal, ne, das ist dann dieses, das können die Leute ja auch nicht verstehen, dass die dann sagen, warum kommt der denn jetzt nicht? Ist okay, meinetwegen, ich finde aber auch nicht, dass Max Braun eine Schande für Duisburg ist. Wenn man jetzt gesagt hätte, komm auf den Zaun, wir müssen ja auch in die Zukunft gucken. Wir müssen ja auch in die Zukunft gucken, wahrscheinlich nicht mit dem S-Wein, um auf die Sache zurückzukommen mit dem Elfmeter.
Bitte.
Ne, zu sagen, wir drehen uns da um, wir ziehen jetzt hier die Message durch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich möchte mich da wirklich gezielt zurückhalten, einfach auch, weil ich keine abgeschlossene Meinung dazu habe, ganz ehrlich. Ich finde, die Wut zu kanalisieren, absolut legitim. Ich finde, das ist ein Mittel, dann sich beim Elfmeter umzudrehen, okay. Es geht auf der anderen Seite aber auch dann darum zu sagen, dass ich zumindest sage, wenn man Angriffsfläche bietet, indem man solche Aktionen bringt, dann muss man auch zulassen, dass man darüber spricht, und deswegen finde ich das völlig legitim.
Ja.
Aber ich würde einfach sagen, gut, ihr macht das so, ihr seid Vielfahrer, ihr könnt damit mit solchen Aktionen, das ist ja ein Support einstellen. Ich meine, sie müssten ja auch gar nicht da sein. Verstehst du, was ich meine?
Richtig, die könnten halt demonstrativ schweigen. Könntest du auch machen.
Ne? Deswegen finde ich diese Art des Protests.
Ja, ich habe es ja eingangs erwähnt, man muss natürlich auch immer auf die Perspektive schauen. Ich habe gerade auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich da mitgemacht hätte oder nicht. Und ich kann es abschließend auch nicht beurteilen, weil ich eben kein Vielfahrer bin. Weil ich eben nicht zur PGDU oder zur Kohorte gehöre.
Ich treffe mich auch nicht irgendwie nachmittags oder abends und fange an, Banner zu malen.
So ist es halt. Ne?
Und ich bin froh, dass es diesen Support gibt. Ich bin immer stolz, ich bin ja eine faule Sau, was Auswärtsfahren angeht.
Ja.
Wenn ich auch auswärts gefahren bin, habe ich immer mit, da musst du auch als Auswärtsfan, finde ich, auch noch mal anders supporten,
um dich
sichtbar zu machen. Im Heimstadion, im Lauer, jetzt auch mal so ein lauer Frühsommertag, dann sitze ich da mit 8 Bier drin
ja.
ne? und mach Support, wann ich Bock habe. Aber genau, freue mich darüber, dass Leute den 24/7, also während des Spiels, die ganze Zeit machen.
Ja, und ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dann war die Message ja auch an diesem Spiel, ey, nur weil ihr jetzt ein Spiel gewinnt, müsst genau, ihr nicht denken, dass jetzt alles vergeben und vergessen ist. Wir steigen trotzdem höchstwahrscheinlich in die Regionalliga
und
West
das
ab.
Ist es
und das
ja,
ist historisch.
Und das ist es ja, und deswegen sage ich, es ist konsequent, das Banner wieder aufzuhängen. Dann hätte ich aber gesagt, also das ist jetzt wieder meine Sicht der Dinge, wenn man sagt, gut, Max Braune, du bist unsere Nummer 1 im nächsten Jahr auf jeden Fall, guck, was du heute getan hast, guck, was du heute geleistet hast, wie gesagt, zum Spiel können wir ja gleich auch nochmal kurz kommen, dann hängt das Banner doch dann ab, weil wir müssen in die Zukunft gucken.
Mhm.
Und Max Braune, der, finde ich, ist ja wirklich Duisburger. Wir haben den ja auch kurz noch dann in der Loge gesehen. So,
der hat gestrahlt wie ein Honigkuchen.
Ne, der hat gestrahlt, wirklich. Ne? Dann hätte ich gesagt, Jungs, da müssen wir doch in die Zukunft schauen. Der Groll ist da, aber da kann Max Brauner noch nichts für. Und lass den feiern und lass den doch auch zumindest in diesem grauen Moment auch seinen Moment haben und sagen, mhm, du bist jetzt unser Duisburger. Aber wahrscheinlich, und das, da gucke ich ja auch wieder nur doof drauf, ist es dann in dem Moment aber blöd, für die Ultras zu sagen, wir haben jetzt heute die Agenda, ihr seid eine Schande und wir steigen ab, egal wie schön das heute ist. Da passt auch für uns nicht rein, dann am Schluss zu sagen, okay, das war jetzt der Block Verdruss und Ärger, jetzt kommt die Partystimmung mit dem Star der nächsten Saison.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Deswegen passte wahrscheinlich nicht rein. Ich persönlich hätte mir in diesem unrealistischen Szenario gewünscht, dass man dann gesagt hätte, okay, nur noch Braun ist in der Kurve, jetzt hängen wir das Banner ab, komm nach oben, hol dir den Applaus ab, weil dich brauchen wir auch in der nächsten Saison.
Ja, jetzt kommt wieder der gesund krankhafte Optimismus. Wir haben ihn ja schon in einer der vergangenen Episoden thematisiert. Ich hoffe ja einfach, Max Braune bekommt noch einige Chancen, auf den Zaun zu kommen.
Das hoffe ich natürlich auch. Und ich hoffe auch, dass es wieder Leute gibt, die generell auf dem Zaun gefeiert werden.
Ja.
Das hatten wir diese Saison viel zu wenig. Du merkst doch wirklich, dass die Leute jemanden sich jetzt auch...
Eine Identifikationsfigur.
Wie häufig haben wir darüber geredet? Und zwar in allen Bereichen des Vereins sucht man sich das ja.
Ja.
Und auf dem Platz hat das ja dieses Jahr auch gefehlt. Ich finde, dass da ein Marvin Knoll noch mit gutem Beispiel voranging.
Über den wir auch gleich reden werden.
Ne?
Darf ich dir dein Mikrofon einmal ein bisschen richten?
Ja. Ja, danke. Vielen Dank, Mann. ich finde, dass ein Braune das Potenzial dazu hat, nächstes Jahr dann ein wichtiger Bestandteil zu sein. Wir reden ja so häufig darüber, dass Leute aus der Region hier auch mal bleiben. Wie gesagt, vielleicht hat die vierte Liga da auch genau die Möglichkeiten, solche Leute dann vielleicht auch schneller an die erste Mannschaft zu gewinnen. Auch darüber haben wir geredet. Aber du merkst, der Strohhalm wird immer gegriffen. Dieses, oh, super, da haben wir jemanden, den wir feiern können, der wo Duisburg draufsteht und Duisburg drin ist.
Das brauchst du. Ja. Ja, das brauchst du. Lass uns über das Spiel reden, weil dann können wir ja vielleicht auch ein bisschen besser evaluieren noch, wo denn Duisburg drin ist noch, bei welchen Spielern.
Du wolltest es gerade, wir hatten ja gerade schon mal Marvin Knoll, du wolltest da einhaken.
Das kann ich machen, vielleicht, wir können auch erst darüber reden.
Ja.
Artikel von Dirk in der NRZ.
Mhm.
Ich lese nur die Schlagzeile vor. MSV Duisburg, Kapitän Knoll ist, Zitat, keiner, der sich verpisst. Mhm. Er hat gesagt, ich bin keiner, der sich verpisst. Was jetzt übrigens nicht heißt, dass er den Vertrag verlängert. Ne? Also er hat danach noch gesagt, ne, man muss jetzt mal schauen, was Gespräche ergeben.
Also angesprochen auf seine Zukunft.
Genau,
hat er
gesagt,
mal gucken,
ob wir zusammenkommen. Am Ende ist es ja so. Ne? Am Ende will auch Marvin Knoll bezahlt werden und dementsprechend erstmal die Frage an dich. Ich glaube, wir sind uns da einig. Ich stelle sie trotzdem. Ist Marvin Knoll der Spieler der alten Garde, der den MSV Duisburg in der Regionalliga führen kann?
Ja.
Ist er. Was macht das aus? Ich würde ein paar Sachen sagen, du sagst ein paar, kurze Antwort von dir, bin ich gar nicht gewohnt. Ich meine, wir sehen seinen Einsatz.
Das ist natürlich eine ganz gemeine Frage.
Also pass auf, aber ich kann ein paar Dinge erzählen, die so durch meinen Kopf schwirren und danach bist du dran.
Easy.
Wir haben ja eine Sache noch interessanterweise gesehen, die wir sonst ja gar nicht so mitbekommen, und zwar wenn längere Spielunterbrechungen sind, dass sich die Achsen der Mannschaft zu Baja und Uwe Schubert gehen und sich besprechen. Davon abgesehen ist Marvin Knoll einer, der, das fällt natürlich, wenn du an der Grasnarbe sitzt, umso mehr auf sehr verbal ist.
Ja, absolut.
Ja? Also der hat nicht nur den Einsatz, der hat auch die Stimme auf dem Platz. Das ist uns schon häufiger aufgefallen, aber jetzt hier bei unseren ja, Übergangssitzen ja nicht, da sind ja unsere Ausweichsitze gewesen, gegen Aue sind wir natürlich zurück in der Kurve. Du hast ganz deutlich mitbekommen, viel oder noch deutlicher mitbekommen, der Junge redet viel, der weiß ganz genau, was er zu tun hat, der ist engagiert sowieso.
Der ist in diese Rolle aber auch reingewachsen. Andere Leute hätten wir damals, auch nach dem Abgang von Stoppelkamp, glaube ich, als erstes genannt, wenn es um Leader gegangen wäre. Da wären Baccalords gewesen, glaube ich, oder?
Ja. Vornherein. Ja, schon. Ne? Aber er hat es angenommen, er macht's gut und jetzt diese Aussage, ich bin keiner, der sich verpisst, das heißt ja noch nichts, aber er hätte ja auch noch deutlich diplomatischer antworten können. Er hätte ja auch sagen können, wir konzentrieren uns jetzt auf die restliche Saison und wir wollen jetzt hier gute Spiele abliefern und alles Weitere folgt dann. Also du hättest ja auch voll den diplomatischen Schwurbel vom Stapel lassen können. Aber es gab zumindest eine Art Teilbekenntnis und es gibt diese Eigenschaften, einige von ihnen habe ich gerade schon angerissen.
Naja, also den diplomatischen Spurbel hättest du erwartet, nachdem der nach dem letzten Spiel fast den Tränen ausgebrochen
hätte er machen können, er hätte es also machen können. Ehrlich, viele also andere Spieler so machen es in solchen Situationen so.
Wie er sich zuletzt, der ist ja zuletzt für Reporter auf jeden Fall insofern O-Ton Gold, als dass der ja mit einer Emotion auch ins Interview geht. Der fraßt ja nicht nur rum.
Nee.
Der war ja auch zuletzt sehr emotional im Interview. Und jetzt zu sagen, er verpisst sich nicht, finde ich ein wichtiges Signal. Absolut. Wenn man da so ein bisschen rein analysieren will, hätte ich es genauso getan wie du, nämlich zu sagen, man antwortet diplomatisch, sagt, passen Sie auf, Saison ist noch nicht gelaufen, wir ja nicht mal abgestiegen. Wir werden uns danach an den Tisch setzen. Aber zu sagen, ich verpiss mich hier nicht unbedingt, heißt aber auch natürlich nichts. Auch daran kannst du nicht mehr gemessen werden. Leute küssen das Wappen und sind am nächsten Tag weg. Also ich glaube das aber bei einem Marvin Knoll nicht. Insofern, als dass wir ihn ja hier im Podcast hatten und er ja jemand ist, der zumindest sagt, ich fühle mich hier wohl. Und vielleicht denkt der auch, ne, der ist ein bisschen älter als wir nochmal, ne? Der ist irgendwie,
ja,
ne, was ist der, 33, 34?
Auf jeden Fall älter als 21, älter als du.
Genau, der ist mir jetzt so inzwischen so ein bisschen entwachsen, aber ja nicht viel. Der Mann ist von 90, der ist 33, ne? Also von Dezember 90. Der ist also so ein Jährchen älter als wir. Klar, ich meine, der muss jetzt auch langsam schauen, es geht ans Ende seiner Profikarriere, der hatte auch ein ziemliches Loch, ja, zwischendurch auch bei uns und war ja quasi komplett abgemeldet. Ja. Sowas kann immer wieder passieren, du weißt ja auch noch gar nicht, wie es auf der Trainerposition weitergeht. Wie würdest du denn entscheiden? Guck mal, du bist jetzt Mitte, Ende 30, vielleicht, der hat auch schon mal irgendwie in Hamburg gezockt, der hat in strukturstärkeren Gebieten auch schon mal bestimmt Kontakte geknüpft, wo es vielleicht irgendeinen, keine Ahnung,
eine Staffstelle einfach.
Eine Staffstelle oder aber erstens das oder vielleicht, wenn er sagt, ich will noch 2 Jahre Knochen hinhalten, irgendein Verein, der sagt, wir haben auf jeden Fall doch die Kohle für jemanden, der als Profi noch angestellt ist und die Erfahrung hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Ne? Der anders als der MSV dann irgendwie ein bisschen mehr in der Regionalliga oder Oberliga, was weiß ich, dann sagt, es gibt doch so viele Beispiele von Leuten, die dann nochmal in die Oberliga gehen, die kriegen dann ein schönes Handgeld und wer denn sagt, wenn der sagt, bild mich jetzt hier fort und nebenbei spiele ich noch Oberliga, das ist jetzt ein riesen Fantasiekonstrukt,
ja.
Aber einfach nur, der hat bestimmt noch irgendwo Möglichkeiten, entweder die Knochen hinzuhalten oder sich weiterzubilden.
Oder du wirst eine Identifikationsfigur für den MSV Duisburg in der Regionalliga West. Es wird interessant sein zu beobachten, wie Marvin Knoll sich entscheidet.
Ich bin da, also ich will nur sagen, ich glaube, für so einen Spieler gibt es noch viele Möglichkeiten. Und wenn der aber sagt, ich will hier meine Kinder nicht entwurzeln und meine Family fühlt sich ja wohl, hier in Bergheim, wie er damals beschrieben hat, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er sagt, ja, mir stimmt auch die Kohle hier und es gibt vielleicht auch eine Perspektive danach.
Who knows?
Ne? Ja. Weil das ist ja das gleiche, das nächste Ding. Das haben wir ja auch so ein bisschen mitgekriegt, als wir da in diesem gläsernen Palast saßen. Wir beiden Uckels, ne?
Aus dem Ghetto.
Wir beiden Ungekämmten. Ne? Das ist so,
du hast, ne? Welche Haare willst du kämmen? Tim, welche Haare willst du kämmen?
Ja, jetzt siehst du mal, wen ich vielleicht gemeint habe, Götter. Nein.
Ja. Nein, das ist unverständlich.
Nein, oh, jetzt eigentlich beleidigt.
Ich kämme mir die Haare sehr viel, nur dass ihr Bescheid wisst.
Aber du siehst doch schon, dass da ein gewisses Stühlerücken ist und dass da auch, ohne zu viel zu sagen, es ist ja einfach auch nur meine Beobachtung, da befindet doch sehr viel im Hintergrund statt. Der redet mit dem, ist so ein bisschen Grüppchenbildung, ne, der ganze Vorstand, und man guckt sich auch sehen und gesehen werden. Alle positionieren sich gerade auch so ein Stück weit.
Ja, und alle machen sich für den großen Umbruch bereit. Genau, das Gefühl, und
alle positionieren sich, es ist so ein richtig House of Cards, ne, ich hoffe, ne, der Begriff, irgendwie alle spielen irgendwie so ein Spielchen, und wir sind so ein bisschen auch mit eingebunden, muss man ja auch sagen. Verstehst du? Und ich meine jetzt gar nicht, dass jetzt irgendjemand zu uns kommt, weil er das nur aus irgendwie einem Grund macht, um es auszunutzen. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, ne? Sondern einfach nur, dass ich sage, ich finde es super interessant, dass die Leute jetzt auch mit uns sprechen, und dass es im Moment halt auch wir ja so gesehen nicht nur Fans, sondern auch so ein bisschen so ein öffentliches Organ sind, und dass wir dann auch sehr viel mitbekommen, einfach auch, weil wir selber ein Stück weit ja auch eine Meinung nach außen tragen, ne, und dass wir da auch so ein bisschen involviert sind.
Ja, das fand ich sehr interessant. Wir wollten ja eigentlich die ganze Zeit schon über das Spiel reden, aber das ist natürlich ein Aspekt, den man auch nochmal
euch... Tut mir leid, das ist Streifendienst, wie in den Wald geredet.
Aber lass uns das transparent kommunizieren. Eine Erfahrung natürlich im Businessbereich war auch, dass wir ganz anders am Spieltag mal die Möglichkeit bekommen haben, mit den verschiedenen Akteuren zu reden, mit denen wir normalerweise in Vorbereitung einer Folge Kontakt haben oder in der Nachbereitung oder auch natürlich hier dann on-air in Anführungszeichen reden. Und solche Gespräche haben natürlich dann im Businessbereich auch stattgefunden. Und ich stimme dir zu, wir haben mit so vielen verschiedenen Akteuren aus so vielen verschiedenen Bereichen geredet, aber durch die Bank weg würde ich sagen, auch da steht alles auf Umbruch. Alle positionieren sich, alle platzieren sich. Das ist für uns natürlich man kann ja sagen,
sehr aufregende Zeit.
Ja, und auch eine privilegierte Zeit. Wir freuen uns natürlich, dass wir als Berichterstatter, als Fanberichterstatter ja letztendlich dabei sein können.
Dass wir wahrgenommen werden, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Freut uns natürlich sehr, dass wir da auch für euch offensichtlich unserer Rolle in irgendeiner Form gerecht werden. Jetzt kann man als Nicht-MSV-Fan sagen, ihr Idioten, springt doch da vom sinkenden Schiff. Warum geht denn ihr da noch mit? Warum fühlt ihr euch denn da noch in irgendeiner Form privilegiert? Aber unsere Überzeugung ist ja nach wie vor, wir wollen...
Unser Schiff ist seit Jahren ein U-Boot. Wir tauchen nur tiefer. Das blau-weiß gestreifte U-Boot, das sinkt nicht. Das taucht schon seit Jahren an der Oberfläche. Wir sind Luftanhalten gewohnt. Also von wo sollen wir runterspringen?
Nein.
Also von welcher Fallhöhe denn?
Nein, wir bleiben auf dem Schiff drauf. Vielleicht, man hat die Hoffnung, vielleicht taucht es ja doch irgendwann mal auf, zumindest in Teilen. Und hast recht. Also es ist sehr interessant zu hören und
für
zu sehen.
Für mich auch vor allem, ich möchte das auch nochmal sagen, ich mache diesen Job jetzt seit 2 Jahren. Ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich, war immer schon MSV-Fan, aber dann ja auch durch dich in diese Welt dann irgendwie so ein bisschen eingetaucht zu sein und inzwischen das auch als Teil meines Jobs zu sehen, das ist für mich auch eine ganz, ganz spezielle Erfahrung, weil auch ich musste das sehr hart teilweise lernen. Ne? Man wird am Anfang nicht so ernst genommen, die Leute riechen, dass du frisch bist. Und ich finde diese Wertschätzung, die einem da inzwischen auch mir entgegenkommt, finde ich, dafür bin ich sehr dankbar. Und auch, dass man mir nicht übel nimmt, dass ich ja trotzdem Fan bleibe und kritisch bin.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, aber ich muss sagen, ich löse das jetzt mal vom MSV Duisburg los, weil ich ja auch als Podcast-Host mit anderen Vereinen in Berührung komme. Es bleibt natürlich immer noch häufig dieses Geschäft Profifußball, eine Ellbogengesellschaft, muss man sagen. Ne? Ich finde deinen romantischen Zugang da natürlich wunderbar, dass du sagst, ey, es ist natürlich großartig wahrgenommen zu werden. Es ist auch gut, dass wir eine Plattform bilden könnten, wo Vereinsakteure, also sowohl Fans als auch als verantwortliche Staffspieler, wie auch immer, auftreten können und man mit denen mal in Ruhe reden kann und über ihre Gedanken, Projekte, Ziele, wie auch immer reden kann. Und ich glaube, da haben wir auch so eine kleine Wohlfühloase geschaffen. Das gefällt mir auch sehr gut. Aber insgesamt, du hast gerade House of Cards angesprochen, ist es natürlich, generell im Profifußball so, dass da natürlich so viel Fäden im Hintergrund gezogen werden. Und ich hätte einen wirklichen Wunsch für die Zukunft des MSV Duisburg. Wir sagen immer, selbst im Ruhrpott sind wir eine Insel, wir sind besonders. MSV Duisburg-Fans sind anders als Fans außerhalb des Pots sowieso, aber auch anders als Schalker, anders als Dortmunder und als hier Rot-Weiße sowieso. Ich glaube, wir haben jetzt eine riesige Chance durch die Umstrukturierung, nicht nur im Verein und drumherum über Transparenz zu reden, sondern sie endlich wirklich zu leben. Also ich weiß, das ist ein frecher Appell, ja, wenn ich das hier als Berichterstatter, der letztendlich immer nur von außen drauf guckt, sagt, wir brauchen das, aber ich glaube, vielen geht's ähnlich. Wir haben so viel über Transparenz in der Vergangenheit geredet. Wir müssen klarer kommunizieren. Wir müssen realistischer werden. Wir müssen Situationen, in denen wir uns befinden, annehmen.
Auch wieder ein Thema auf der Jahreshauptversammlung gewesen.
Und wir haben jetzt die einzigartige Möglichkeit, ja, hier nicht mehr House of Cards zu sein, sondern ein Verein, in dem alle auf Augenhöhe miteinander. Und vielleicht ist das auch ein bisschen zu idealistisch am Ende des Tages. Aber ich will dir ja nur sagen, wir sollen den Versuch wagen. Wir haben jetzt die Möglichkeit auf Augenhöhe miteinander, ja, und auf ein neues Fundament aufzubauen. Ja, so beschissen die Situation ist, wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Profifußballgehabe, was es nun mal häufig gibt, aufzubrechen. Und
gezwungenermaßen, ja, natürlich.
Gezwungenermaßen, aber man muss das als Möglichkeit begreifen.
Das ist absolut richtig. Das, was du als Fundament betrachtest, ist aber momentan die Regionalliga. Wir haben das Fundament Dritte Liga, anders als andere Vereine, aber auch schon nie richtig angenommen.
Das meine, darauf will ich hinaus.
Wichtig ist es jetzt, dass wir wirklich die Regionalliga annehmen. Wir sind ein Regionalliga-Team und wir müssen auch uns als solches verstehen. Ja. Das ist es nämlich inzwischen. Und ich hoffe, dass diese Augenhöhe zu Leuten, die sich den Arsch aufreißen, die Projekte anstoßen, dass das in Zukunft besser wird. Das hoffe ich wirklich. Da kannst du sehr viele Leute fragen. Ich werde jetzt kein Beispiel nennen, aber wenn man mich zwingen würde, könnte ich jetzt Beispiele nennen, wo es Leute gibt, die sagten, ich bin mit meiner Idee und mit der Idee und mit der Idee an den MSV herangetreten und es hat kaum Reaktion oder keine Reaktion gegeben.
Ich kenne auch Geschichten, auch da werde ich keine Namen nennen, von Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen sponsoren, wir wollen da und da im Verein auftauchen, ja. Und auch da gibt es Geschichten, wo es einfach wochenlang keine Antwort gab vom Verein.
Was respektlos ist. Und diese Augenhöhe, die muss erreicht werden. Das ist die Art der Augenhöhe, die wir brauchen, die der Verein braucht, die auch mit frischen Leuten dann auch bedient werden kann in meinen Augen. Ich sehe da sehr viel Potenzial.
Augenhöhe.
Und Augenhöhe auf jeden Fall auch zur Liga. Ja. Natürlich wollen wir sagen, wir brauchen jetzt eigentlich, wurde ja auch jetzt schon gesagt, wir brauchen einen Profikader für die Regionalliga im Prinzip.
Ja, ja.
Natürlich ist das schon wieder weg von dieser Augenhöhe. Aber Ziele darf man sich setzen, ganz genau. Aber die Augenhöhe zu sagen, was ist denn Wuppertal? Was ist denn Oberhausen? Was ist denn Bocholt? Das wird sicherlich ein ganz großes Problem, wenn wir das nicht richtig annehmen.
Ja.
So, das war jetzt ein Riesengap.
Ich hab noch was. Die Gap ist noch nicht vorbei.
Ah, okay.
Augenhöhe auf der einen Stelle. Auf der einen Seite, um das nochmal ganz klar zu kommunizieren, wir binden das jetzt einmal seriös ab, ausnahmsweise. So, wir brauchen Augenhöhe, ja. Wir brauchen Transparenz und wir brauchen Kommunikation, so ist meine Meinung, die hart, aber herzlich ist. Wir sind Duisburger. Wir, in der überregionalen Wahrnehmung leben wir davon, dass wir irgendwie ruppig sind, aber das Herz am rechten Fleck haben. Und das muss der Way of Communication, die Art und Weise zu plaudern, miteinander
Ruppige,
umzugehen.
Das Ruppige war schon häufiger da.
Ja,
aber ich
in Zukunft sein. Hart, aber herzlich. Klare, offene Kommunikation untereinander und in der Öffentlichkeitsarbeit, wie auch immer. Wir müssen uns einfach ganz klar sagen, was Sache ist. Wir brauchen Transparenz. Teilweise geht Transparenz nicht. Natürlich gibt's geschäftliche Dinge, da kann man nicht sagen, so hier, lest jetzt bitte mal in meinem Newsblog nach, was wir da hinter verschlossenen Türen mit möglichen Sponsoren beschlossen haben. Wir brauchen eine gewisse Art von Transparenz. Wir brauchen diese hart und herzliche Kommunikation und wir müssen auf Augenhöhe agieren. Das ist eine Riesenchance, das jetzt zu schaffen und uns diese Kritikpunkte, die uns schon lange begleiten, als MSV Duisburg abzustreifen.
Ja, finde ich wunderbares Schlusswort.
Wow, was ein Exkurs, ey.
Aber ja, typisch für uns, tut uns leid, dass wir euch jetzt so völlig wirr in den Wald geredet haben, aber das musste scheinbar auch mal raus. Mhm. Das ist auch nach so einem Spiel, nach so einem Erlebnis, wie wir es hatten, hört sich wahrscheinlich total kindlich an für Leute, die da immer ihr Dasein fristen da in der Loge.
So ist das
aber
halt.
Schon irgendwie gerade jetzt in dem Moment, es war jetzt der Moment und auch der Zeitpunkt gerade. Weil jetzt kommen wir nämlich zum Spiel. Wie seltsam hat sich's denn auch angefühlt jetzt gegen Sandhausen? Da spielen wir doch ein wirklich halbwegs gutes Spiel, würde ich sagen.
Ja,
ich meine, du guckst
Sandhäuser Drangphasen natürlich.
Genau darauf möchte ich ja auch hinaus. Wie hast du das Spiel wahrgenommen oder was nimmst du aus dem Spiel mit? Mit welchem Gefühl bist du rein vom Ergebnis da rausgegangen?
raus, mit welchem Gefühl ich rausgegangen bin.
Ja, abgesehen von den ganzen Erfahrungen, die wir danach noch mit den Leuten gemacht haben, sondern einfach nur aufs Spiel bezogen.
Puh. Ja, bringt jetzt auch nichts mehr. Also Gleichgültigkeit schon fast.
Aber
natürlich habe ich mich gefreut. Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, das war mir komplett egal. Natürlich ist es immer schön, mit einem Heimsieg im Rücken den Weg nach Hause anzutreten. Und man hat natürlich dieses, ich will es nicht Hochgefühl nennen, im Ansatz ein positives Grundgefühl. Hochgefühl wäre viel zu viel hochgegriffen auch. Ja, auch das hat man, aber mein Gehirn erlaubt mir nicht, dass in irgendeiner Form auch nach so einem eigentlich überzeugenden Sieg Euphorie aufkommt. Doch vielleicht in einem Aspekt. Und zwar findet mein Gehirn ist ganz okay zu sehen, wie toll Max Braune teilweise pariert hat. Also das ist so der einzige Aspekt, wo ich auch im Nachgang, als es nachgeheilt ist, dieses Spiel, als ich mir das nochmal angeguckt habe, gesagt habe, ja, da kann man stolz drauf rein, das kann Hoffnung machen. Insgesamt will ich die Erfahrung aber nicht überhöhen.
Richtig. Also man könnte schon sagen, es ist ein bisschen ein Gefühlscocktail, der
absolut, habe ich ja eingangs auch gesagt. Absoluter Gefühlscocktail, also da war viel dabei, aber nichts, was mich wirklich aus den Socken gehauen hätte. Dafür ist es einfach zu spät in der Saison. Nichts, was irgendwas, was in irgendeiner Form Hoffnung ausgelöst hätte. In einem ganz irrationalen Moment guckst du da nach dem Spiel einmal auf die Tabelle und dann rechnest du. Und dann erwischst du dich aber auch dabei, wie bekloppt du gerade bist.
Ja.
Ich weiß also, ja nicht, wie es bei dir war.
Trifft meinen Nerv absolut. Gefreut über die Tore habe ich mich nicht wirklich. Ich habe mich für Max Braune total gefreut.
Ich habe die Paraden von ihm, glaube ich, mehr gefeiert als die Tore.
Kickernote 1,0. Also das spricht Bände. Wunderbar. Man muss jetzt aber auch mal dazu sagen, und jetzt gieße ich, wie immer, müsste eigentlich eine eigene Kategorie sein. Tim gießt Wasser in den Wein. Guckt euch das Spiel nochmal an in der Wiederholung. Das ist der schwächste Elfmeter, den ich in dieser Saison gesehen habe von Mühling, vom Sandhäuser.
Ja.
Also der schießt so halb flach in die Mitte. Das ist wirklich, der wollte verschießen. Das ist wirklich ganz großes Tennis, was Sandhäuser da macht.
Der wollte verschießen. Sie haben keinen Bock auf Aufstieg, oder was willst du sagen?
So sah es zumindest aus. Ne? Dann kriegen wir kurze Zeit später den Elfmeter. Will nur sagen, ey, das Spiel stand schon wieder an einer Abzweigung, wo es so häufig in dieser Saison stand. Wenn wir den Elfmeter kriegen, also wenn wir den reinkriegen, dann ist das ein ganz anderes Spiel. Ich weiß nicht, ob wir dann diese Drangphase zum 1-0 haben, die wir dann den Elfmeter, wo wir den Elfmeter rausholen und kurze Zeit später den Gier zum 2-0, wo auch Sandhausen sehr komisch verteidigt. Und all diese Sachen, finde ich, werden so ein bisschen untermauert, wenn man sich von Y-Scout so ein bisschen die Statistik anguckt, die jeder Laie versteht. Ja, wir haben 3 Tore geschossen, die 1. Wir haben aber erwartete Toren, also X-Goal-Wert von 1,8, also 1,84, so fast 2 geschossen. Die haben 1 von 3,58, also, und die haben 1 geschossen. Wir haben also sehr, sehr viel Glück gehabt. Ja, unter normalen Verhältnissen. Ich habe es so häufig gehört und gelesen, der Trainerwechsel kam zu spät.
Ja.
Sicher kam der zu spät. Vielleicht, offen, wir haben mit Schommers alle alle ausgerufenen Endspiele sang- und klanglos verloren.
Ja.
Aber ich weiß jetzt nicht, ob es dann, wenn es jetzt vor Bielefeld oder so, Schubert und Bajic mit einem 4-2-3-1, das jeder kann,
ja.
Und mit dem Giert, der auf einmal aus dem Hut gezaubert kommt,
ja.
Verstehst du, was ich meine? Also ich kann nicht, ich würde mich auch interessieren, warum Giert auf einmal klappt und warum das die ganze Zeit nicht einfach, klar ist Ginczek in meiner Wahrnehmung auch besser und der war jetzt verletzt.
Ja.
Aber verstehst du, was ich meine? Auf einmal ist der da und er trifft auch. Ist doch fast zu blöd.
Ja, aber es ist nicht so ein bisschen blöd, jetzt. Geschichte, ist oder? Es dann nicht am Ende auch so ein bisschen Chaos-Prinzip?
Ja, aber verstehst du, was ich meine? Die Leute, die jetzt sagen, hätte kein für früher und da hätten wir ja noch was. Leute, das Spiel war super glücklich und unter normalen Umständen, Leute, ihr fühlt in eurem Herzen, wenn der Elfmeter von Sandhausen reingegangen wäre, wie häufig war da der Köttel dann in der Box und wie häufig war auch dann, vielleicht hat das 4-2-3-1 aber auch, das wir gespielt haben, aber auch sehr viel Stabilität gegeben. Ich weiß nicht, was Schubert gesagt hat, Jungs, was wollt ihr spielen? Wahrscheinlich nicht, weil so 4-2-3-1 hat er, glaube ich, immer wenn Schubert übernommen hat, gab es eine relativ stabile Grundaufstellung, irgendwie keine Experimente.
Ja.
Und ja, ich fand, auch das spiegelt sich sehr deutlich bei uns in unserem Spiel wieder, muss man sagen. Engin diesmal weiter vorgezogen, fand ich auch gut, aber diese Frage nach, ey, wenn wir das jetzt 3-4 Spiele vorher gemacht hätten, Leute, besonders ich habe nie Fußball gespielt, deswegen muss ich mich immer mit meiner Meinung so ein bisschen zurückhalten, aber jetzt mal alle, die einen gesunden Menschenverstand haben und vielleicht die auch schon mal ein bisschen Fußball gespielt haben, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass innerhalb von 3-4 Tagen, egal was ihr macht, egal was ihr neu lernt oder worum es geht, komplett eine etwas neu einspielt, neu könnt. Sowas, da bedarf doch Zeit.
Ich sag mal so.
Verstehst du, was ich meine? Das war doch nur ein im Kopfenlöser.
Ja, und dann, wenn du so argumentierst, dann glaubst du ja auch, dass wir die letzten 3 Spiele jetzt alle gewinnen.
Eben.
Ne? Und das wird, also.
Und da kommen wir dann, danke Nils, du baust mir die schönsten Brücken. Ich will dich jetzt hier auch.
Nee, hau raus,
weil
ich hab Zeit.
Natürlich ist es jetzt ja so, dass wir ja gesagt haben, jetzt haben wir gewonnen. Da gab es ja natürlich jetzt auch die Leute, die sagten, jetzt Waldhof hat ja am Samstag
unentschieden gespielt.
Nicht zur selben Zeit gespielt. Das heißt, es war auch noch gar nicht klar, als bei uns Abpfiff war,
ja.
ist es jetzt gewesen.
Was wir ursprünglich gar nicht auf dem Schirm hatten, muss man mal sagen. Wir hatten ursprünglich auf dem Zettel, warum auch immer, dass die gleichzeitig spielen. Mhm. Das hätte natürlich die Spannung noch mal ein bisschen vielleicht auch mannschaftsintern hochgehalten. So war erst um 16.30 Uhr Anpfiff in Sandhausen. Hat am Ende ein Unentschieden gegeben.
Aber auch ganz gut, weil ich glaube, dann wäre die Anspannung in Duisburg aber auch eine andere bei allen Verhandlungen.
Wollte ich gerade drauf hinaus. Am Ende konntest du dir viel vorher ausmalen, du konntest schon abgestiegen sein und du gewinnst, man auch im Spiel nur unentschieden. Okay, alles klar, ist rechnerisch noch alles möglich, aber ich hänge diesen Umstand wirklich nicht zu hoch.
Ja, genau, das ist das Ding.
Worauf wolltest du hinaus? Jetzt habe ich dich, glaube ich, unterbrochen.
Nee, alles gut. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Leute uns ja teilweise entgegenkamen und sagten, jetzt ist er doch nicht gestorben, auch nach dem 1-1. Ne? Also jetzt lebt er doch noch. Guck mal, es ist ein bisschen aufbäumen.
Boah.
Und alle, also die überregionalen Medien, die sagen noch, die reden natürlich dann, die ist nicht emotional mit dem MSV, die reden dann noch von dem letzten Quäntchen Hoffnung. Wir haben das ja schon lange begraben.
Ich muss immer schmunzeln, wenn ich in der überregionalen Presse abstiegsbedrohter MSV Duisburg lese. Abstiegsbedroht ist ja fast niedlich.
Ja, abstiegsbedroht klingt so wie, nächsten Spieltag geht's über den Strich.
Ja.
Dirk Retzlaff, um in dieser Folge nochmal zu zitieren, von der WAZ-NRZ, hat das Thema einfach nochmal aufgedröselt, sich dem angenommen. Ich zitiere mal so ein bisschen. Mit 30 Siegen aus den letzten Spielen in Lübeck zu Hause gegen den FC Erzgebirge und bei Dynamo Dresden würden die Meidericher die Saison mit 42 Punkten beenden.
Mhm.
Der SV Waldhof Mannheim, der zurzeit auf Nichtabstiegsplatz 16 rangiert und im Vergleich zum MSV ein um 9 Treffer besseres Torverhältnis aufweist, benötigt noch 3 Zähler, um auf 42 zu bekommen. Die Hallenser haben 38 Punkte, die müssten die Zebras ja auch noch überholen, wären mit 5 Punkten aus den letzten 3 Partien für die Meidericher einholen. Heißt, erstens, für alle, die jetzt hier noch irgendwie Hoffnung machen, wir gewinnen jetzt alles. Da steht ein Heimspiel gegen Aue und noch ein Auswärtsspiel in Dresden, das gewinnen wir. Und das gegen Lübeck, da brauchen wir gar nicht drüber reden, klar wird das gewonnen. So, okay. So, und Mannheim holt nur noch 3 Punkte.
Mit mir musst du darüber nicht reden. Dass Retze nochmal nach Zahlen macht, ne? Das verdeutlicht es halt nochmal.
Ne, ich will's euch nur nochmal sagen, Leute. Denkt darüber nach, wie realistisch das ist, wenn ihr über Chancen redet. Ja, wir sind nicht tot, aber nicht tot heißt noch lange nicht lebendig.
Ja. Ich schließe mich bei dem Pessimismus, den du ja als Hobby auch betreibst, nur ungern an. Aber, es ist so. Ich habe ja vor Wochen schon gesagt, es ist ja jetzt auch irgendwie so Selbstschutz, ja. Natürlich wird es mich nochmal hart treffen, wenn wir dann in der Ferne oder auch gegen Aue zu Hause rechnerisch abgestiegen sein werden. Aber
reicht da nicht, egal wie wir gegen Lübeck spielen, und das ist jetzt eine offene Frage nochmal rein, rechne mit mir, reicht dann jetzt nicht schon ein Sieg von Mannheim nächst? Die hätten dann ja diese benötigen 3 Punkte, ja, no?
Ja.
So, lass mich kurz gucken, die hätten dann 42. Und wir können ja
maximal. Rechne du mal.
Ja, pass auf, das ist ja das, genau. Die hätten dann 42, wir können maximal nur noch 42 erreichen.
Richtig.
Das heißt, wir haben aber ein Torverhältnis, das 9 Tore schlechter
ist. Richtig, müssen wir nicht drüber reden. Das heißt, dann wärst du durch. Wärst du so gut wie durch. Und ich glaube auch nicht, dass wir durch magisches Handauflegen von wem auch immer unsere Torschützen nochmal so heiß machen, dass wir am Torverhältnis großartig was drehen. Was ich gerade sagen.
Da größtes Vertrauen in Giert.
Griff. Benjamin Griff.
Benjamin Griff.
Die älteren Hörer werden es verstehen, also die Stammhörerschaft. Was wollte ich sagen? Genau, schützt euch emotional. Wenn ihr euch jetzt schon damit abfindet und nicht wieder neue Hoffnung schöpft, dann haut's nicht rein. Unsere Herzen werden zerrissen werden, wenn die Gewissheit da ist. Keine Frage, davor ist man nicht gefeilt. Aber ich kann einfach jetzt nicht mehr sagen, ach, vielleicht durch ein Wunder und weiß ich nicht, unser Dicker, der Tönnies, der weiß ich nicht, geht zum Fußballgott und sagt, ey, guck mal, Wedau-Wunder vorne Wedau, das wäre doch mal was ganz Besonderes, das hat es doch so in der Form auch noch nicht gegeben, guck mal, was die so erlebt haben, mach das mal möglich. Ich kann da einfach nicht dran glauben. Ich kann da nicht mehr dran glauben und wie gesagt, es ist ein Stück weit Selbstschutz, dass man sagt, ey nein, ich gehe jetzt nicht mehr den Schritt und sag, ach, ein bisschen hin und her rechnen und wenn Lübeck und Mannheim und Halle noch in Loch fallen, dann kann man da sicher noch was ausrechnen. Es ist einfach zu spät.
Ja.
Also wie gesagt, ich bin ja eigentlich der Part, der immer sagt so, aber believen. Das mache ich schon seit ein paar Wochen nicht mehr und ich kann jetzt nicht mehr damit anfangen.
Ja, besonders finde ich halt diese Mischung aus dem Galgenhumor, der dann aus der Kurve kommt und der, wie gesagt, völlig verständlich ist, zwischen Leute, die noch Hoffnung schüren und dann einem MSV, der jetzt mal Glück hat im Spiel. Wie gesagt, so möchte ich diese Partie einordnen. Wir haben unsere Chancen auf der anderen Seite natürlich genutzt, schön und gut, aber wir hatten auch Glück in vielen Situationen und dementsprechend hänge ich das jetzt nicht so hoch und deswegen ist das auch für mich ein ganz, ganz komischer Cocktail. Diese Frage nach dem, warum erst jetzt, die stelle ich mir insofern als nicht, als dass ich mir diese Frage immer wieder in der Saison gestellt habe und danach wurde es wieder mit dem Arsch eingerissen, einfach weil die einzige Konstanz, die diese Mannschaft in dieser Saison hat, ist, dass sie nicht konstant ist und dementsprechend ja. Möchte ich das auch noch für alle, die sagen, ja, wir gewinnen alle Spiele, das tut man ja nur durch Tore und da möchte ich auch noch einmal ganz kurz die Büchse der Statistik-Pandora aufmachen.
Mach, was du
das
willst.
Das hat der User Schimanski, den ich ja hoch anbete im Portal, in dem Expected Goals Thread nochmal so niedergeschrieben vor ein paar Tagen. Da ging es darum, aus wie vielen Chancen gerechnet nach Y-Scout unsere Spieler Tore machen. Mhm. In der Summe haben unsere Spieler für Chancen im Wert von 35 Toren letzten Endes 11 gemacht. Ich wüsste nicht, wie man diesen Trend jetzt auch kurz vor Ende der Saison nochmal umdreht. 35 Expected Goals, letzten Endes daraus 11 gemacht. Und ne, so ein Wert wie, das möchte ich super ungern herausheben, das hat nichts mit Bashing zu tun, aber es ist ein wirklich krasser Wert. Und ihr werdet euch wahrscheinlich, wenn ich es jetzt sage, alle denken können, dass größte Negativbeispiel an dieser Stelle ist Pledel. Der hat ein Tor aus einem Expected Goals von 7,15. Das heißt, 7 Tore, die erwartungsgemäß wären, daraus hat er 1 gemacht. Das ist also 1 aus 7,15. Das ist ein wirklich krasser Wert. Ich möchte nochmal Schimanski danken, dass er die Werte hier auch nochmal so anschaulich ins Portal gestellt hat.
Und du hältst es für unwahrscheinlich, dass diese massive Ladehemmung mal eben abgestreift wird.
Das will ich ja nur sagen, das sind alles super viele kleine Rädchen.
Also ich meine jetzt nicht nur Thomas Pledel, sondern ich meine generell die Ladehemmung.
Pincheck 2 Tore aus 4,8, Esswein 4 Tore aus 4,83, das ist ganz in Ordnung. Ja. Giert 1 aus 2,99.
Ich meine, Basti Mai steht mit 4 Toren immer noch auf Platz 2 der Top-Torschützen und der ist in dieser Saison ja dann gefühlt 100 Jahren ausgefallen.
Um diese Statistik mit was Schönem zu beenden, es gibt aber auch so Lichtblicke wie in Kölle, der wird wahrscheinlich nicht bei uns bleiben. Ich denke, der hat Potenzial für mindestens die dritte oder auch sicherlich für die zweite Liga. Der hat 5 Tore aus 3,1. Ne?
Ja.
Das sind wahrscheinlich häufig diese Tore spitzer Winkel, wo man sagt, da treffen die meisten wahrscheinlich nicht. Also 5 aus 3,1 ist natürlich ganz schön und richtig krass ist Robin Müller, wo ich gedacht hätte, klar, der hatte so seine Momente, so als Joker, aber im Prinzip ist es doch häufig auch eine Chancentodgeschichte gewesen. Der hat 4 Tore aus 1,29 Chancen. Also Expected Goals.
Ja.
4 aus 1,29, Robin Müller, mitnehmen, sage ich, mitnehmen, ab in die Regionalliga mit dir.
Ich möchte eine Sache noch zum Schluss mit dir vielleicht vereinbaren, wenn du da einschlagen würdest, weil ich muss ja meiner Optimistenrolle doch in irgendeiner Form gerecht werden.
Oh Gott, machen wir jetzt eine Nicht-Abstiegswette.
Alles für uns spielen. Sollten Halle, sollten Mannheim, sollten Lübeck, sollten alle für uns spielen. Und wir können am letzten Spieltag gegen Dresden noch den Klassenerhalt irgendwie schaffen. Am letzten Spieltag.
Machen wir Business Seats in Dresden klar, oder was?
Nein. Auf gar keinen Fall. Also, nochmal. Waldhof, Halle, Lübeck. Alle spielen für uns. Ja, vielleicht spielt auch noch ein bisschen Bielefeld für uns. Aber Bielefeld ist ja eh Wumpe. Die haben schon 42 Punkte.
Lübeck darf auch nicht Teil dieser Rechnung sein.
Ja, also, wir nehmen nochmal was raus. Wir nehmen nochmal eine Variable raus. Wir schauen drauf. Wir machen alle unsere Spiele bis Dresden. Mm. Halle und Mannheim stürzen in ein tiefes Loch jeweils. Mm. Und gegen Dresden gibt's noch einen Funken Hoffnung. Dass der MSV Duisburg die Klasse doch noch hält. Irgendwie am 18.05. Dann fahren wir nach Dresden. Dann fahren wir beide nach Dresden.
Und lassen uns vor Ort das Herz richtig zertrampeln.
Entweder oder es gibt das Wedauer Wunder. Wie gesagt, nur wenn diese Rahmenbedingungen stimmen. Und dann fahren wir mit einem Bus hin und zurück. Und auf dem Rückweg zeichnen wir dann die Folge Streifendienst 1902 auf.
Ja, okay. Abgemacht. Komm her. Abgemacht. Ne?
Also ist eine Wette, es wird wahrscheinlich... Also es,
aber dass ich darauf überhaupt einschlage, dass ich jetzt
hab
hier anfange...
Wieder, ich hab dich wieder erwischt.
Nein, also hat nichts mit meiner Hoffnung zu tun. Ich sag, ja, machen wir, aber das wird halt nicht passieren. Ja. Das wird halt nicht passieren. Und wenn doch, keine Ahnung, Leute, ich habe schon MSV-Tattoo, dann musste ich meinen Kumpel Thomas übrigens tätowieren lassen, wenn MSV doch nicht absteigt. Also,
der ist tattoofrei?
Nee, der ist nicht mehr tattoofrei, aber hat kein MSV-Tattoo.
Ja, okay.
Also wie gesagt, deswegen, ja...
Das ist die Vereinbarung.
Ey, aber das ist doch so wie.
Vielleicht regt es den Fußballgott noch etwas an.
Ich habe Angst, dass die MSV-Saison jetzt so wird wie so ein typisches MSV-Spiel. So, nämlich so 80. Minute, es steht 2-0 für den Gegner und das schon seit der 60. Minute, so stand 1-0 zur Halbzeit, der Gegner macht kurz nach der Pause 2-0 und ist richtig gegessen.
Ja.
So richtig gegessen und du ärgerst dich halt so 20 Minuten, aber dann hast du dich schon abgefunden, bist schon mit dem Kopf woanders, freust dich irgendwie, heute Abend ist noch was Schönes, weg vom Stadion.
Ja.
Dann schießen diese Pünktchen in der 83. Minute den Anschlusstreffer.
Da möchte ich jetzt noch gar nicht drüber reden.
Weißt du, was ich meine? Und dann bist du, dann fängst du doch wieder an zu hoffen. Du hast schon abgeschlossen.
Genau, das kann passieren. Genau.
Du hast schon abgeschlossen, alles cool. So.
Dann ist wieder alles egal, was ich vorhin gesagt habe. Dann ist wieder alles egal, was ich vorhin zu Selbstschutz gesagt habe. Dann
ärgerst du dich wieder so zum Tod. Ja. Das ist so. Und ich habe so Angst, dass diese Saison genauso wird. Dass es wirklich dann darauf ankommt, dass ich da mit Magenschmerzen und zitternd und eine Zigarette nach der anderen rauchend irgendwo in der Kurve in Dresden stehe, mir wahrscheinlich,
du hast mir die Hand draufgegeben.
Boah.
Tim, wir haben eine Vereinbarung, ein Gentleman's Agreement. Wir spielen jetzt erstmal gegen Lübeck, dann schauen wir weiter und wir hören uns dann nächste Woche nach dem Spiel gegen Lübeck. Das war Streifendienst für heute. Es war mal wieder eine Achterbahnfahrt. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Ciao, Leute. Tschüss.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.